An der Stelle würde ich einfach einmal einen ganz großen Dank an den Martin Rasser aussprechen wollen, der es immer wieder schafft, auch Themen, die schwer verdaulich sind, gut rüberzubringen, vielleicht ein bisschen mit einem Spaß auch, denn das darf auch sein. Und dafür herzlichen Dank, Martin. Wir brauchen dich.
Danke dir. Jetzt darf ich aber, ne? Jetzt darf ich, ja. Ja, der Spaß muss immer wieder sein, dem Leben verpflichtet und zum Leben gehört der Spaß. Auch wenn heute dieses Thema, ja, NATO, das ist sehr umfangreich und geht auch in die Tiefe. Und ich hatte meine ersten Erfahrungen, ich musste den blöden Witz machen. Ich habe Implantate gekriegt bei meinem Zahnarzt am Dienstag. Und der sagt, geht's dir gut, hast dich vorbereitet? Sag ich, ja, ich bin gut vorbereitet, ich freue mich, heute bei dir zu sein. Am Sonntag habe ich einen Vortrag, NATO-Erfahrung. Und den Witz konnte ich jetzt nicht auslassen. Der musste jetzt einfach sein zum Einstieg. Ja, aber ich habe zwei schöne Sprüche gefunden, die ich Ihnen wieder gerne mitteilen möchte. Und zwar mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles. Niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit. Vielleicht nehmen Sie sich das ein bisschen so mit nach Hause und denken dran. Und ich war vor kurzem mit einer Reisegruppe in Wien. Und wir haben den Kahlenberg besucht und danach sind wir in Grinzing auf den dortigen Friedhof. Warum? Weil da liegt der Peter Alexander und Gustav Mahler und die Paula Wesseli. Das wollten wir zeigen. Dann waren die Leute enttäuscht. Sag ich, was erwartet ihr? Das sind Gräber, da tanzt jetzt keiner oder was. Ne? Aber es ist uns aufgefallen, es war ein Grab mit einer wunderschönen Eule, ein Kunstwerk. Und da waren wir alle sehr überrascht. Und da liegt Gottfried Kumpf, ein großer Künstler von Österreich. Und dann habe ich ein bisschen nachrecherchiert und der hat für seine Gunni, so hieß seine geliebte Frau, noch kurz bevor er dann verstorben ist, geschrieben, wo die Vöglein morgens froh und glücklich sind, weil die Sonne kommt, so ist meine Seele froh, weil ich dir begegnet bin. Vielleicht denkst du dann ein bisschen dran, wenn sie mit ihrem Partner heimfahren. Dass naja, also ich habe heute schon eine kommende, der Mann verloren gehabt, also nicht, sondern im Treppenhaus. Dass Sie jetzt irgendwas anderes meinen. Aber Sie haben sich wieder gefunden. Und jetzt ist sie froh, dass sie wieder da ist. So, das war das Erste. Das war die Einstimmung. Schön, dass es heute so voll ist. Ich weiß nicht, liegt es am Thema. Wahrscheinlich liegt es an unserem Gast, den wir heute hier haben. Der dürfte dem einen oder anderen sehr bekannt sein. Er hat schon einige Konfirmanden entdeckt hier. Was ich sehr schön finde. Herzlich willkommen, hier ist Volker Zuber. So. Kommen Sie an meine Seite, Herr Zuber. Wir dürfen setzen. Später werden Sie wissen, wann man seinen Koffer dabei hat. Ja. Wir setzen uns erst einmal hin. Ah, schön, ja. Und bevor wir einsteigen in das Thema, hat der Herr Zuber, Sie haben ja ein bisschen was vorbereitet, ne? So einen kleinen Einführungsvortrag, keine Predigt, keine Angst. Obwohl es die Zeit wäre und,
die Zeit ist
und der Tag.
Nee, ist schon vorbei.
Schon vorbei?
Ja, so. 10 bis 11.
Ach so, die Lutherischen, die sind immer so früh dran.
Ja, ja, leider.
Die Katholischen haben noch was für Langschläfer, ne? Oder Vorabendmesse am Samstag. Gut, aber darum geht es jetzt nicht, so eine NATO-Erfahrung. Sie sind da so ein kleiner oder großer Experte. Und bevor wir so richtig in die Diskussion einsteigen, gibt es ja ein bisschen was Grundsätzliches zu dem Thema, dass wir einfach erst mal so ein bisschen einen Überblick haben, über was wir eigentlich reden wollen. Und da hat Herr Zuber das vorbereitet und jetzt halte ich da meinen Mund. Und jetzt können Sie ihm schön zuhören. Jetzt kommen ganz interessante Sachen. Bitte schön, Herr Zuber.
Vielleicht, ja. Ja, also wir haben es ausgemacht, dass wir nicht so in die Luft reden, sondern dass ich Ihnen jetzt am Anfang sozusagen ein kleines kritisches Besteck in den Bauch und in den Kopf gebe, damit Sie mit dem, was dann kommt, auch auf Ihre Weise kritisch natürlich auch oder auch ganz persönlich umgehen können. Und das sind erst einmal Grenzen, die ich ganz am Anfang deutlich machen möchte. Grenzen kennen wir alle. Eigentlich unangenehme Sachen. In unserem eigenen Land gab es mal eine Grenze. Als sie weg war, war es so, als wenn es sie nie gegeben hätte. Oder auch Grenzen, die sehr gefährlich werden in der Ukraine oder im Gazastreifen, im Sudan, wo unglaublich viel damit passiert. Und die Grenzen gibt es deswegen, weil Menschen in bestimmten Bereichen die Dinge besser beherrschen wollen, ganz einfach. Und nun gibt es diese Grenzen auch in unserem Kopf. Die sind eigentlich in derselben Funktion. Wir legen Schablonen auf die Wirklichkeit, um diese, wie man meint, besser beherrschen zu können, um Unangenehmes auch draußen zu lassen. Und da gibt es kleine Fragen, zum Beispiel die, die vor einigen hundert Jahren ganz deutlicher und anders beantwortet wurden und in den Köpfen der Menschen viel eher war. Ganz schlichte Frage, warum ist nicht nichts? Oder woher kommt das Ganze, was es gibt? Und allein diese Frage führt uns in Sekunden schneller an eine Grenze eigentlich des Wunders, wenn man es so schlicht nennen will. Aber das tun wir in der Regel überhaupt nicht beachten, wenn wir über andere Dinge nachdenken, zum Beispiel über die Sichtweise, die seit der Aufklärung uns sehr prägt. Das ist eine sogenannte monistische Sichtweise. Das heißt mit anderen Worten, alles besteht aus kleinen Lego-Bausteinchen, die man Elektronen nennt. Und aus denen werden alle Häuser alles gebastelt und gemacht. Aber wer da bastelt oder wie da Informationen reinkommt oder wie der Geist oder die eigene Seele da irgendwie reinkommt, was ja eigentlich ausschlaggebend ist, dass so gebastelt werden kann, das ist völlig unbekannt. Das kann Ihnen kein einziger Wissenschaftler der Welt auch nur annähernd beantworten. Dann gibt es noch die andere Richtung, die viele von uns eher persönlich haben, von manchen skeptisch betrachtet. Das ist die dualistische Sicht. Religiös natürlich, esoterisch. Dort ist die Materie, dort ist der Körper zum Beispiel und dort ist die Seele. Also zwei völlig verschiedene Dinge, die dann eben subjektiv so empfunden werden. Und dann gibt es in den letzten Jahrzehnten sehr in der Wissenschaft auch gewichtig geworden, eine Verwebung von beiden, die in der Quantenmechanik und in der Quantenphysik und Biologie ihre Wurzeln hat. Hans-Peter Dürr, ein Heisenberg-Schüler, hat mal gesagt, da wird es gut auf den Punkt gebracht, eigentlich gibt es keine Materie, sondern nur Schwingungen. Und Materie ist im Grunde geronnener Geist. Also die ganzen Gesetze auch, die in jeder Materie stecken. Und das berühmte Ding an sich, wie es Kant mal gesagt hat, das finden wir sowieso nicht. Denn jede Farbe, die wir sehen, steht das in unserem Kopf. Und dass die Ballung von Masse nicht mal 1% ist von all den Dingen, die da ist, nehmen wir auch nicht wahr, denn alles ist eigentlich leer. Und das ist verifiziert, das ist keine Fantasie, aber wir nehmen es eben durch unser Gehirn, durch unser Empfinden so wahr, wie wir es erleben und sehen. Und dann gibt es eben, wenn man weiter forscht, auch viele Dinge in unserem Kopf. Und nun denkt man, dass zum Beispiel die Nervenzellen, also die Materie des Kopfes, Photonen generiert, das weiß man, die vielleicht dann zu dem kommen, was wir Seele, was wir Geist nennen, die an der Stelle aufblitzen. Und in dieser Welt der Schwingungen, Verschränkungen und Raum und Zeit, die sich da annähern, ich kann das jetzt ganz kurz nur, kann ich ja nicht sagen, da steckt ganz viel dahinter, da spricht man inzwischen von einem Nullpunktfeld des Quantenvakuums. Das heißt, das ist etwas, was alles miteinander verbindet, durchdringt, auch in der Leere, die in unseren zwischen den Atomen und Elektronen und so weiter herrscht und Quanten, dass dies damit gefüllt ist. Also eigentlich keine richtige Lehre ist. Und das findet man schon längere Zeit in bestimmten Aussagen des Biologen Rappert Sheldrick, zum Beispiel im morphogenetischen Feld, aber auch bei Carl Gustav Jung im kollektiven Unbewussten oder auch in der neueren Forschung der Frankfurter Wissenschaftler Görnitz. Die nennen das Protyposis, das ist egal, wie man es nennt. In der Akasha-Chronik finden wir was. Und auch wenn Leute meditieren, und ich kenne das selber ein bisschen, dann gibt es dann immer so die Empfindung der Einheit, wo alles irgendwie doch zusammen ist, das man gar nicht gut mit Worten ausdrücken kann. All das spricht eben dafür und das kann dann auch die sogenannten Nahtoderfahrungen ein bisschen besser erklären. Da gibt es auch noch schöne Bilder. Am besten gefällt mir dieses ganz banale Bild. Einfache Sachen sind ja, das ist ja auch in eurer Branche so am deutlichsten. Wenn man ein Fernsehgerät nimmt, und dann kann man den Nachrichtensprecher heute Abend wieder sehen, aber auch am Mittag, wenn Sie wollen, wenn Sie da schon Fernseher anmachen. Und dann geht das Ding auf einmal kaputt und dann ist der Nachrichtensprecher weg und Sie können nicht mehr den sehen, nicht mehr das erleben, was er erzählt. Und wenn das ein bisschen kaputt geht, das Ding, Alzheimer kriegt sozusagen Ihr Fernsehgerät, dann blinkert das oder wird blass und die Farben gehen weg und dann gibt's nur noch die Hälfte. Aber Sie können den natürlich nirgendwo in dem Fernsehgerät finden, aber trotzdem ist er da. Der Nachrichtensprecher, auch ohne Fernsehgerät. Vielleicht kann man das vergleichen, dass unser Gehirn, wenn es kaputt geht, eben auch nicht mehr wir selbst da sind, uns kommunizieren können mit anderen. Und nur beides zusammen macht es möglich, etwas zu erleben. aber es ist beides völlig auch getrennt. Und es gibt auch viele Sachen, die eben völlig transformiert werden. Nehmen Sie eine CD, die ist binär, da gibt es 01100. Aber was steckt dahinter? Da steckt dahinter die Musik, das Instrument, der Musiker, der Komponist auch noch. Und das hat mit diesem Plastikblättchen gar nichts zu tun. Das ist völlig anderes. Und trotzdem steckt alles da drin. Diese ganze gewaltige andere Ebene, andere Dimension des Seins, die weiche Wirklichkeit, wie ich sie nenne. Beim Buch ist dasselbe. Buchstaben, Papier, sonst nichts. Aber man liest und man singt auf einmal eine ganz andere Wirklichkeit. Und das ist eben, was man dann mit dem Begriff Geist in Verbindung bringen kann. Träger und Information, das ist was völlig Verschiedenes. Vielleicht braucht unser Geist das Gehirn als Träger. Aber was ist denn eigentlich so das Gehirn? Stellt die Materie nun den Geist her, also wie diese monistische Lego-Geschichte, oder zeigt sich in der Materie des Gehirns sein Wirken? Was man ja dann medizinisch und so weiter ganz gut heute immer dichter analysieren kann. Ich denke, vieles spricht dafür. Und außerdem in der neueren Forschung kommt man immer mehr in die Richtung, dass die Quantität, also die Masse des Gehirns gar nicht das alles tragen kann, was da wirklich geschieht. Das hat mal einer ausgerechnet. 2,8 mal 10 hoch 20 Bits in einem Leben, Millionen in einer Sekunde. Dafür ist die physische Kapazität eigentlich zu gering. Da muss noch irgendwas anderes sein. Also auch wieder Quanteneffekte, die das vielleicht möglich machen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Synchronizität, also unser Ich, alles immer wieder zusammenführt, dass ich bin eben ein ganzes Leben lang mit meinen Erinnerungen bei den unglaublich vielen Impulsen, die jede Sekunde auf uns eindringen, die eigentlich uns immer stärker füllen und immer wieder durcheinander bringen. Und dann die Physis des Gehirns, also die Zellen, sind ja in 10 Jahren wieder völlig andere. Das heißt also, materiell verändere ich mich auch und trotzdem bleibe ich irgendwie der Volker. Jedenfalls gebe ich mir Mühe, das zu bleiben, solange das geht. Das heißt also, es ist schon phänomenal. Und dann kommt noch, und jetzt höre ich gleich auf, dann kommt noch die Lebensenergie als solche hinzu, über die man eigentlich auch nicht so nachdenkt. Man nimmt sie einfach hin. Aber man muss sich das mal bewusst machen. Jede Maschine heute, wenn man die aus dem 3D-Drucker sogar ersetzt, kann man reparieren und irgendwie richtig wieder hinbekommen. Jede eigentlich. Weil wenn sie einmal gebaut war, kann man sie, wenn man wieder weiß, wie man es macht, sie reparieren. Aber wenn der Lebenshauch, sage ich es mal ein bisschen idyllisch, wenn der Lebenshauch aus uns verschwunden ist, dann kann man nichts, keinen Körper, keine Pflanze, kein Tier mehr reparieren oder Transplantate geben, dann geht's nichts, dann ist weg. Das heißt, man kann nicht mal einen Grashalm künstlich herstellen. Das muss man sich mal bedenken, weil dieses Eigentliche, was Leben ist, letztlich noch nicht greifbar ist. Und das zeigt, dass da eine ganz große offene Tür gegenüber den Dingen ist, die wir jetzt vielleicht näher besprechen und zu denen ich dann je und je auch noch eigentlich sagen kann. Jetzt kannst du mich fragen.
Ja, vielen Dank. Erstmal für dich. Sehr interessante Einführung. Ist auch spannend, dass du einen Fernseher hast mit Alzheimer.
Ja,
aber schön beschrieben. Jetzt sind wir im Nahtod. Also ich glaube, jeder hat erstmal so ein Bild, was viele Filme auch so geprägt haben. Wir sehen die Notaufnahme, wir sehen hektische Ärzte, wir sehen den Defibrillator, wo Elektroschocks und dann so Bilder auftauchen, so der Mensch oder die Seele geht weg, kommt wieder zurück. Es gibt ja auch diesen Witz, wo das immer probiert wird, die Wiederbelebung und der hüpft rauf und wieder zurück und rauf und zurück. Wo steigt man da ein bei Nahtod? Welcher Zustand herrscht da eigentlich im Körper, wenn man es jetzt erstmal so, sagen wir mal, medizinisch-wissenschaftlich angehen möchte?
Im Körper herrscht ein sozusagen klinischer Tod. Das heißt, der Sauerstoffmangel im Gehirn fängt an, die Knappheit der Tätigkeiten des Gehirns zu bestimmen. Es bricht in sich zusammen. Und es gibt jetzt ganz neuere Forschungsgebiete, das bei Ratten hat man das gemacht, dass zum Schluss nochmal so eine, wo die eigentlich schon klinisch tut, nochmal eine Explosion kommt von Gegebenheiten. Aber normalerweise, was das Spannende ist, was Mediziner wahrscheinlich auch bestätigen können, woher kommt dann die Speicherkapazität der Erlebnisse, dass ich mich daran erinnern kann? Wenn der Stecker raus ist, auch beim Computer, dann kann ich nicht mehr Dinge speichern, wenn da vielleicht noch ein paar Zuckungen sind, aber es kommt nichts Neues mehr rein. Und das ist zum Beispiel eines der spannenden Dinge, wo man eben wenig Antworten hat, weil das Ganze auch in der Nacherzählung der Empfindung, was man da erlebt und sieht und so weiter, was zum Teil verifikabel ist, dass diese Zeit viel zu lang ist als diese wenigen Sekunden, die noch ein Aufblitzen des Gehirns ermöglichen. Und das ist eben dann das Phänomen, dass da doch Dinge empfunden werden. Es gibt auch zufällige medizinische Gegebenheiten, wo jemand auf 11 Grad, glaube ich, runtergetrimmt wurde bei einer Hirnoperation und dann überhaupt nichts mehr da war, sozusagen. Die Zellen gerettet wurden durch die Tiefkühlung sozusagen und dann wieder angeschmissen, das Leben. Dass dort auch sehr viel erlebt worden ist in diesem Zustand der außerkörperlichen Wahrnehmung, der Umgebung, Gespräche. Pim van Lommel zum Beispiel, ein interessanter Mann, der da geforscht hat, der ist auf die Idee gekommen zu forschen, weil der Patient, der reanimiert wurde und so weiter, einen Infarkt und so hatte, dem wurde das Gebiss rausgenommen. Und das Gebiss dann in so ein Fach gelegt und dann kam er wieder zu sich und hatte sein Gebiss nicht. Und dann hat er genau erzählt, als er in diesem völligen nicht lebendigen Zustand sozusagen war, dass die Schwester das in diesem Fach gesteckt hat, da sollen Sie mal gucken, da liegt mein Gebiss. Und siehe da, das lag da, das konnte er mit Verdecken gar nicht sehen und hören und erst recht nicht. Und das hat den Pim van Lommel dazu gebracht, Donnerwetter, da scheint doch was dran zu sein an diesen Geschichten, was die Leute immer mal erzählen. Seit Moody ist es ja sehr populär und Kübler-Ross, dass da anscheinend die Leute doch was erleben und sehen. Und da ist einer der größten europäischen Forscher, inzwischen Bewusstseinsforscher geworden.
Aber wir Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, sind ja eigentlich in der Regel nicht in einer ärztlichen Überwachung. In der Regel, ne? Also wo ich sagen kann, könnte das jetzt überprüfen oder nachmessen. Das ist ja nur in den wenigeren Fällen so, ne? Mhm. Von den Menschen, die uns das dann auch berichten.
Ja, das kann ich, auf diese Weise bin ich dazu gekommen eigentlich. Mhm. Da war ich 10.
Oh, mit 10 schon?
Ja, aber ich habe es selber nie erlebt. Manchmal bedauere ich das fast, aber will ich auch nicht bedauern. Meine Eltern sind Ärzte und wir waren am Strand. Wir haben so einen Wochenendhaus da in Pöhl gehabt und da ist plötzlich so ein Aufwand, wo die Leute alle hinrennen und so. Und meine Mutter dann natürlich, als Ärztin muss ich auch mal gucken, da scheint was passiert. Und da ist ein junger Mann im Wasser anscheinend gestürzt und auf eine Buhne gefallen. Das sind so Stämme, die da drinnen sind und schwamm dann mit dem Kopf nach unten im Wasser und die dachten, der schnorchelt oder was weiß ich. Und dann hat man gemerkt, der bleibt ja da liegen und dann sind rausgezogen und da war er wahrscheinlich schon an der Grenze, also klinisch tot wahrscheinlich. Und meine Mutter reanimiert und dies und das und dann Sanka und dann in die Klinik und dann wacht er wieder auf und sieht ein paar Ärzte rundherum, meine Mutter und wollte eine runterhauen. Und dann hat er mir gesagt, ja, gut, in dem Zustand kann ja sein. Und dann das Diskussionsgespräch bei uns am Tisch abends, dass das unmöglich ist, dass der Mann, der da schon völlig bewusstlos war, meine Mutter aus vielen anderen, die hat ja nicht mehr ein Bikini dann getragen im Krankenhaus, dass er sie so erkannt hat, dass sie diejenige war, die ihn da zurückgeholt hat. Er fand das so toll, wo er war, dass er nicht zurück wollte. Und das war, und da dachte ich, wow, das ist eine interessante Geschichte, so als Kind. Und dann später in München, wo ich studiert habe, da ist mir dann Kübler-Ross und andere Leute begegnet, die darüber geschrieben haben. Genau die Geschichte habe ich doch vor 10 Jahren oder so selber erlebt. Das stimmt, also muss es das geben.
Aber war das dann weiter so als Kind das Interesse oder ist es dann...
Als Kind hatte ich es beschäftigt. Also als Kind, ich hätte ja auch Medizin studieren können, meine Schwester oder so, was sowieso, ich war damals in der DDR, bin erst 77 rausgekauft aus politischen Gründen, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe Theologie eigentlich mit studiert und Psychologie, weil ich den Hintergrund, die Sinnfrage spüren wollte. Meine Eltern waren Agnostiker, also offen, aber nicht religiös eigentlich. Und das war mir zu wenig, so am Körper rumbasteln und alles und irgendwie zurechtmachen. Ich wollte wissen, war neugierig, was dahinter steht und mit diesen Dingen umgehen und vielleicht mich beschäftigen. Und das mache ich auch heute hier. Ich stehe ja hier auch als Pfarrer und nicht nur als Psychologe oder als Mediziner sowieso nicht, weil ich keiner bin. Oder Quantenphysiker auch nicht. Aber die Sinnfrage und deswegen auch nochmal was ganz anderes. Das Ganze, was ich Ihnen erzählt habe, das Naturwissenschaftliche, mache ich ja für Sie oder für die anderen Leute, damit ich seriös klinge. Aber es ist so eigentlich für mich mehr, ich werde es mal so sagen, wenn Sie ein schönes Bild haben und da kommt, spreche mit einem Restaurator, der da mir erzählt, wie groß es ist, wie viel Feuchtigkeit vielleicht drinne sein sollte oder nicht und wie die chemische Zusammensetzung der Farbe ist. Aber ich gucke mir lieber einen Caspar David Friedrich Zweimänner den Mond betrachten an oder einen Picasso und gucke mich, was der für eigenartige Gesichter da gemalt hat, will das wissen. Das heißt also nicht die formelle Sache, was im Gehirn und wie, was weiß ich, passiert, sondern die Sinnfrage, die spirituelle Frage, die tiefe Frage, woher kommt das alles, was bedeutet das? Das ist für mich ausschlaggebend. Und dass man jetzt ein bisschen technisch das auch immer mehr betrachtet, ist ganz schön. Und in 100 Jahren wird man noch wieder einen neuen Aspekt finden in der Naturwissenschaft. Die geht ja weiter, auch ganz nett. Aber das viel Wichtigere ist für mich, warum, wieso, was soll's und gibt es dahinter noch eine Größe oder etwas, was einen trägt, was meinem Leben Sinn gibt. Und das sind auch die über 100 Gespräche, die ich mit Leuten hatte, die ganz tief berührt worden sind von ihrem Erlebnis und denen das völlig wurscht ist, warum und wieso. Und ich fange dann immer an, ja, und das zu erklären. Das brauchen Sie gar nicht, Herr Zuber, ich weiß, dass es war. Oder wie ich dir gerade gesagt habe vorhin mit dem Schüler. In der Schule erzähle ich dann immer auch von diesen Sachen in der Fachoberschule und am Schliemann-Gymnasium, wo ich unterrichtet habe, mal, dass dann ein Schüler kam, das ist nicht nur einmal gewesen, aber der hat mich sehr beeindruckt und der hat mir das erzählt, Herr Zuber, das habe ich alles erlebt, der hat einen Motorradunfall und so weiter gehabt. Und dann bin ich immer so, der dann immer versucht, erstmal, weil manche Leute mir was Nettes erzählen wollen, so ein bisschen zu hinterfragen oder so. Das hat er natürlich gemerkt. Dann saß er so auf dem grünen Tisch und ich auf dem Stuhl. Das berührt mich heute noch, wenn ich dran denke. Dann sagt er, wissen Sie, Herr Zuber, dass ich hier so hocke und Sie da sitzen. Vielleicht träumen wir das auch, kann ja sein. Aber das, was ich da erlebt habe, das war wirklich. Und in dem Moment rollte ihm wirklich, so kitschig es klingt, eine Träne aus dem Auge. Und das war so ein knackiger Typ, das berührt. Und da weiß man dann, das ist nicht erfunden oder nicht erdacht. Das ist so, das ist so. Und das gibt es. Und das ist für mich eine Wahrheit. Ja, auch wenn man sie nicht wissenschaftlich wie der Restaurator verifizieren kann, aber der hat vielleicht auch keine Ahnung von Van Gogh oder was weiß ich auch
nicht. Muss er vielleicht Ahnung nicht, von der Chemie.
Ja,
von
das, der Farbe. Aber es ist ja auch wichtig. Ich finde es nicht nur nett, sondern auch so persönlich schon wichtig, so diese technische Seite zu verstehen oder wie das funktioniert.
Ja.
Muss ja irgendwie funktionieren, sonst würde das Leben nicht existieren. Aber was noch spannender ist, das hast du gerade so erwähnt, von dem Mann, der deiner Mutter die Ohrfeige angedroht hat, er wollte nicht zurück. Also scheinbar hat er da irgendwas erlebt, was ihm jetzt besonders gut getan hat. Und das hört man ja bestimmt auch oft von Menschen, die so eine Nahtoderfahrung haben, die ähnlich reagieren. Ich war da wo ich nicht zurück wollte. Und ich sage, manche Menschen, wir haben vorhin diskutiert, bis zu bei 4-5% der Bevölkerung, die so eine Erfahrung gemacht
mindestens
haben.
Mindestens 5-6.000 Vierter, also unter uns. Das finde ich immer das Plastische, die das diese Erlebnisse wirklich hatten. Das
viele davon waren in letzter Zeit im Stadion drüben bei den Greuther Fürthern.
Ein paar bestimmt.
Ich finde schon relativ viele eigentlich. Ne? Ja.
Also, aber es wird gedeckelt. Also das heißt, ich bin auch davon überzeugt, dass jetzt, wenn ich hier wieder so sitze und dann stand es in der Zeitung, dass ein paar Leute eine Mail mir schreiben oder mich anrufen und dann eine Meinung dazu haben wollen. Ich kann auch die eine Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt, die wir vorhin erzählt haben, von einem Unternehmer, den Sie alle kennen. Natürlich darf ich und will ich auch gar nicht sagen, wer es war. Der hat mich angerufen, nachdem auch in der Zeitung mal ein Artikel darüber war und hat mir was erzählt und er hat einen Infarkt auf einer Raststation gehabt und ist mit seiner Frau und seinen Kindern dort gewesen, die wollten Urlaub oder so und dann hat er dieses Erlebnis gehabt, was so intensiv war und so schön und auch mit Begegnungen anderer, die er kannte, dass er nicht zurück wollte. Und er wollte dort bleiben. Und dann wurde ihm dort in diesem Bereich anscheinend die Impulse gegeben, er hat noch eine Aufgabe, und ist er dann etwas widerwillig zurück in seinen Körper sozusagen geflutscht. Und da gibt es immer keine Sprache dafür, es ist eben passiert. Und das hat ihn bedrückt. Und damit wollte er mit einem Pfarrer eigentlich reden, über dieses Schuldgefühl, was er da hatte, wie er damit umgeht, was er nicht los wird eigentlich. Und ihm war das völlig wurscht, welche wissenschaftliche oder sonstige Meinung ich zu dem Nahtoderfahrung als solche hatte, die ich ja gerade jetzt so ein bisschen überlegt habe mit Ihnen, sondern dieses Empfinden. Und das sind so die ganz authentischen Sachen, wo ich merke, das haben die so erlebt. Und da geht es gar nicht um irgendwelche schönen Geschichten zu erzählen und damit ein bisschen anzugeben, sage ich mal, sondern damit fertig zu werden. Und das sind einfach Fakten. Das ist so, als wenn ich jetzt, was weiß ich, nach Hause gehe, eine Tasse Kaffee trinke, das ist genauso real, die trinke ich eben, da kann mir keiner sagen, ich habe sie doch nicht getrunken, das gibt's nicht, gibt keinen Kaffee zu Hause. Das ist also was ganz absolut selbstverständlich Richtiges. Und das beeindruckt, wenn man das dann so oft gehört hat, so sehr, dass ich eigentlich für mich selber und meinen eigenen Tod sicher bin, dass ich das erleben werde. Und wenn dann irgendwie doch jemand einer was ausschaltet, dann ist ja auch nicht so schlimm. Dann merke ich das auch nicht, wie ich abends ins Bett gehe. Ist ja auch, wenn man das evolutionistisch nimmt, ich rede wieder schon zu viel, aber ich sage trotzdem.
Ich höre ihr Band zu.
Ja, dass man kann fragen, warum passiert das in unserem Gehirn? Jetzt mal ganz naturwissenschaftlich wieder gedacht. Die Evolution ist ja eine Sache, die immer das Praktischste und das Energiesparendste in die Wirklichkeit schickt. Das ist einfach so. In dieser Welt, Energie ist was Wertvolles. Und warum macht das Gehirn so eine komische Sache, anstatt die letzten Zellen noch zu retten, wenn es schon solche riesiges Vorstellung macht? Was ist der Sinn? Das ist doch ganz einfach, wenn wir sterben, dass wir wie eine Anästhesie, da merkt man auch nicht mehr, wie die letzten Zahlen kommen. Oder wenn Sie abends, gucken Sie mal heute Abend auf die Uhr und überlegen sich, wann schlafen Sie ein. Das werden Sie am nächsten Tag nicht wissen, weil Sie das gar nicht mehr merken. Sie werden nur wissen, wenn Sie aufstehen, dann können Sie sofort wissen, das ist meinetwegen um 7.20 Uhr, ist bei mir ist meistens 9.15 Uhr. Also das heißt, das sehe ich an der Uhr deutlich. Aber wenn man einschläft, merkt man gar nicht. Und das wäre beim Tod ja was ganz Nettes, kein Schmerz, nichts Schlimmes. Warum dann dieses ganze Theater? Gibt es keine Antwort. Ne? Und das sind so Dinge, die dann auch wieder einen nachdenklich machen können. Die eher, wenn man unsere normale Alltagslogik, die wir auch wissenschaftlich an den Tag legen, wir leben ja auch ordentlich und tun nicht so in die Welt leben, sondern überlegen, warum ist das und was macht der Handwerker und welchen Architekt nehme ich für mein Haus und was weiß ich und kann der Arzt was hier, wenn er dann kommt und so, dann möchte man ja, dass Wissen und Regelung da ist. Und an der Stelle tun wir diese Logik nicht anwenden, denn die Wahrscheinlichkeit ist ja so, dass das alles selbstverständlich sein müsste. Wenn so viele solche Dinge passieren, wenn ich einkaufen gehe und das um 7 macht der Norma auf, dann weiß ich, dass es um 7 ist. Und wenn das immer wieder um 7 ist, werde ich das nicht sagen, ja, vielleicht ist es doch nicht um 7. Aber diese Sachen passieren ja millionenfach auf der Welt. Da muss man doch sagen, das gibt es eben, auch wenn man das nicht in dem Sinne verifizieren kann, dass man, weil ja die Leute tot sind oder sterben und in dem Moment kann man kaum Experimente machen. Es gibt ganz wenige Dinge, was zum Beispiel blinde Farben erklären können und geschockt sind durch oder irritiert sind durch die Farben oder so, wo man Ansätze der Verifikation hat oder ein paar Sachen, das liegt dieses Gebissgeschichte.
Ja, so. Aber es gibt natürlich Menschen, die wissen, um 7 macht die Norma auf, gehen aber trotzdem um 6:30 schon hin.
Ja, das gibt es, ja. Das ist genau das ist so, dieses Zweifeln. Ob ich doch mal ein bisschen früher aufmachen kann.
Ja, und wenn das der Bus stimmt, um 10 fährt, dann fährt er nicht um 9:30. Ne? Das ja, ist so. Aber ja, gut, spannend finde ich auch deinen Satz, wo du sagst, ich möchte meinen Tod erleben. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, oder?
Seinen Tod erleben. Ja.
Aber gut, du hast ja mit vielen gesprochen, die diese Erfahrung haben. Lässt sich da ein, ich würde nicht sagen System, aber Ähnlichkeiten ableiten? Wie das, oder ist es bei jedem ganz unterschiedlich, diese Nahtoderfahrung? Oder kann man da so ein heraushören, herauslesen, so eine Gemeinsamkeit?
Also beides. Also wir sind zwar ganz unterschiedliche Menschen, wir sind selten so nah zusammen gewesen wie jetzt und jeder hat seine eigenen Empfindungen und empfindet dieses den Raum und die Leute und so und was man hört anders. Das heißt, wir sind zwei Subjekte, was ja die Welt sehr schön und vielfältig macht. Meine Frau ist auch ganz anders als ich. Und trotzdem verstehen wir uns gut und können uns ineinander hineindenken. Und das ist das Unterschiedliche. Jeder erlebt das in seiner auch persönlichen Deutung. Man kann es auch mal so, global gibt es ja einen Japaner oder einen Inder oder einen Muslim in Saudi-Arabien, der eine Nahtoderfahrung hat, wird das in seinen religiösen Kontext deuten und in seiner Spiritualität begründen. Und ganz verschieden, aber erleben tun alle grundsätzlich sehr, sehr Ähnliches. Also es gibt so, was Moody damals schon zusammengefasst hat, was alle erleben, wenn sie alles erleben. Das brauche ich nicht alles kennen, die meisten inzwischen doch schon, gerade wer sich hierfür interessiert und hier sitzt, schon gelesen. Und das ist sehr ähnlich, aber die Interpretation und das, dann kann man ja sagen, ja, dann ist es ja mit der Religion sowieso Quatsch, wenn ja alle ihre eigenen Götter oder nicht haben, dann gibt es den vielleicht gar nicht. Ich habe vorhin dir gesagt, wie ich das deute, wenn man auf den Berg hochgeht, der eine fährt die Seilbahn, der andere fährt so eine Teerstraße hoch, der dritte krabbelt durch den Wald und der vierte angelt sich da an Bändern und Stricken an Felsen hoch und dann kommen sie alle oben an und haben einen unterschiedlichen Weg, aber oben ist das Gleiche. Und warum darf man nicht auch religiös die Frage nach Gott in der Vielfalt deuten? Ich meine, eine Wiese hat auch viele Blumen und da gibt es nicht nur die Gänseblümchen und die Pusteblumen und die Gräser, die gibt's nicht nur, sondern es gibt alles oder das Licht. Wenn ich sage, wenn einer sagt, das Licht ist blau, Punkt, hat er recht und nicht recht. Das Licht ist weiß und alle Farben sind drinne. Und der eine sieht eben mehr das Grüne, der andere mehr das Blaue. Und alles zusammen ergibt das Weiße. Also alle Farben zusammen. Das haben wir in der Schule mal gelernt. Und es ist immer noch so, glaube ich, ja. Und dieses
bin auch schon Ganze, lange aus der Schule raus, ne?
Das Ganze ist dann das, was wir, was auf uns zukommt, sage ich mal, das Göttliche. Aber trotzdem stimmt das Blaue, das Gelbe, das Grüne. Das heißt, in allen Religionen liegen verschiedene Aspekte menschlicher Wahrnehmung von Gott. Und hinter denen soll man auch, man kann nicht alles wischiwaschi in einen Eintopf machen, man darf hinter seiner eigenen Form und Überzeugung stehen, weil sie wahr ist. Aber die andere ist deswegen nicht falsch. Das ist etwas, was die Menschheit fast verlernt hat zu denken. Heute ist immer so, anstatt dass man die verschiedenen Aspekte, da könnte man auch freundlicher miteinander umgehen und nicht so eifersüchtig und ängstlich.
Das stimmt. Aber wir müssen noch mal, ja, da kommt gleich der Applaus von Ulf, das ist völlig richtig, aber was haben die Leute erfahren? Ich glaube, das ist das, was jetzt die Gäste hier auch wissen wollen. Was erzählen die Menschen? Was erleben sie in dieser Nahtoderfahrung?
Ja, sie erleben erst einmal eine Irritation, dass sie sich zurechtfinden müssen, wo und was überhaupt los ist. Und dann sehen sie meistens, wenn sie diese Out-of-Body-Geschichte haben, das haben sehr viele, sich selber liegen irgendwo in einer Gegebenheit, Verkehrsunfall oder Infarkt oder zu Hause oder irgendwie. Und das finde ich mal spannend. Das habe ich damals schwierig gefunden, jetzt gar nicht mehr, dass sie sich eigentlich erstmal gar nicht selber erkennen. Aber das ist klar, wir sehen uns ja erst nur durch den Spiegel in der Regel und auch so da rumliegen, auch in der Regel nicht. Und die müssen, ach, das bin ja ich. Dieser Aha-Effekt, der ist eigenartig. Und dann kommt, und diese Widersprüchliche zu der Situation, ein völlig entspanntes Gefühl und dieses Empfinden, ah ja, so ist das. Und dann manchmal hinterher noch, habe ich eigentlich schon immer gewusst, aber ist mir nicht so bewusst geworden, dass sie das als ganz normal dann plötzlich empfinden und diese entspannte und die Schmerzen weg auch, die da manchmal im Rahmen dieser ganzen Geschichte passieren und dieses Gefühl von einer absoluten Wirklichkeit. Also das heißt, auch ein Wissensgefühl, was man dann schwer beschreiben kann, dass das, was jetzt ist, das ist die Wirklichkeit. Wie der Junge das auch gesagt hat, der gesagt hat, dass ich, das kann ja Traum sein, aber so wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Und dann kommt etwas, was mir als Pfarrer natürlich sehr, sehr gut gefällt. In allem mischt sich ein Gefühl des Angenommenseins und der Liebe. Dann kommt dieser Tunneleffekt bei etlichen, ein Lichteffekt, dass man so dieses so ein Licht wahrnimmt, was ja auch sehr biblisch ist. Am Anfang war das das Licht, ne? Das heißt, dann kommt alles her, diese ganzen Bilder von einer anderen Wirklichkeit. Und dann kommt oft ein Dialog gegenüber dem eigenen Leben. Und das Spannende daran ist, das habe ich schon sehr oft im Gespräch gehabt, die Leute empfinden die Gefühle der Menschen, denen sie begegnet sind, was sie ihnen angetan haben, Guten oder Bösen, an Schmerz oder Fröhlichkeit, das empfinden sie in der Biografie, die sie in Sekundenschnelle erleben, zeitlos eigentlich auch. Und das prägt mich sehr, wenn ich mit anderen frech bin, denke ich, Gott, was habe ich denn wieder angetan? Das merke ich ja dann bei meiner Nahtoderfahrung und will ich nicht nochmal erleben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil man das eigentlich nicht selber konstruieren kann. Und das ist verifikabel, weil hinterher zum Beispiel, hat mich sehr beeindruckt, die eine Geschichte, wo eine Geschwister, die Kleine und die Große, und dann hat die Große der Kleinen mal ein Geschenk geklaut. Und das hat die dann gemerkt und hat das aber nie zur Sprache gebracht, weil sie von ihrer Schwester, die sie sehr verehrt hat, so enttäuscht war, weil das so ein kleines Kind nicht für möglich gehalten hat, dass sie das tut. Und da stürzt ihre ganze Welt zusammen. Und dieses hat sie während der Nahtoderfahrung wieder erlebt, die Ältere gegenüber der Jüngeren, dass das passiert. Das hat die gar nicht mitgekriegt, wusste die gar nicht. Und dann haben die beiden sich besprochen und dann stimmte das ganz genau. Dass sie so verletzt hat und sie hat das völlig unterschätzt, diese Kleinigkeit. Aber da brach eben eine Welt zusammen. Und das sind so Dinge, die fast schon wieder verifizierend sind, die toll sind und die wichtig sind und die auch uns, solange wir das noch aktiv beeinflussen können hier, uns prägen sollten. Diese Frage der Liebe, der Wertschätzung der Menschen. Und dann will ich noch eins dazu sagen, wenn Sie sagen, ja, diese Gespensterwelt ist ja eigentlich ein bisschen unheimlich, was man da erlebt, auch Verstorbene, denen man begegnet, die dann so wie früher in Chicken Jeans oder was weiß ich einen entgegenkommen, also wenn man sie kennt, bisschen jünger, bisschen frischer, fand ich auch früher, weil ich auch sehr naturwissenschaftlich irgendwo dann doch denke, so komisch, wie kommt das? Das ist überhaupt nicht komisch, das tun ja auch dieses Naturwissenschaftler-Ehepaar, die Görnitz, darüber reden. Das sind einfach Transformationen von Wahrnehmung, weil wir nehmen ja auch jetzt das alles nicht so wahr, wie es ist. Also das ist ja auch gar nichts. Das ist so klein als ein Stecknadelkopf oder du bist so wie so ein Nädelchen, so an Masse. Alles andere ist ja nichts, Leere. Und da merken wir, dass wir dauernd auch Farben oder so in transformierten Vorstellungen denken, auch mit unserem Gehirn. Und dass diese Empfindung eben einfach diese Person darstellen, wie man sie kennt. Und die trägt dann nicht die neueste himmlische Mode, sondern das ist sie selbst. Und anders können wir sie nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht denken, sonst wäre das alles absurd. Dann würde man in einer Welt leben, die man nicht mehr, wo keine Mitschwingungen sind. Das ist wie so eine Resonanz. Wenn man so Klang macht und daneben ist noch eine Stimmgabel, fängt die auch an zu schwingen. Und hier kommen zwei Resonanzen zusammen und so wird das auch besprochen in der Wissenschaft, die übereinstimmen und dann hat man eine Empfindung, einen Kontakt. Auch im Leben übrigens, mit manchen kann man, mit manchen nicht. Da hat man so eine Resonanz, das kann man gar nicht richtig erklären, aber man ist harmonisch oder man Telefon klingelt, gerade habe ich an dich gedacht, das kommt ja oft vor, oder klingelt an der Tür, das könnte der sein, obwohl er sonst nie kommt, aber man hat das Gefühl, das könnte der sein und war es der wirklich, obwohl der eigentlich nicht bestellt ist, nicht so halb sieben vom Norma.
Aber ist es nicht vielleicht bloß eine Erinnerung, die der Mensch da hat? Also er sieht jetzt den Verstorbenen, aber taucht er nur in seiner Erinnerung auf? Oder so, wie
was er ist noch Erinnerung kennt? Und was ist die Wirklichkeit überhaupt? Ja. Aber es ist insofern nicht ganz so, weil das ist auch eine Frage fast schon der Verifikation. Es gibt bei Unfällen, zum Beispiel auch bei Kindern, die ja nun keine solchen Vorurteile haben oder so zurechtgelegte Welten, die begegnen dann manchmal Menschen, die verstorben sind, wo sie das gar nicht wussten, dass sie verstorben sind, also sich gar nicht so dran erinnern konnten. Oder auch Leute sehen, die sie nicht kannten, Da war zum Beispiel eine Geschichte, die sehr beeindruckend war, die aus der Literatur allerdings ist, aber aus sehr seriösen Literatur, dass der Vater, den sie nie kannte, weil die ein kurzes Tête-à-tête hatten, die Mutter und der Mann, dass der auftauchte in dem Nahtod, weil er tot war. Und dann hat die Tochter der Mutter dann das eben erzählt. Und dann kam aus Bildern raus, die dann rauskamen, dass es genau der ihr Vater war, den sie nie gekannt hat. Das sind so Geschichten, die es wirklich öfter gibt. Und die, wenn Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, seriöse Wissenschaftler, wie Pim van Lommel oder Schröder-Kuhnert oder was weiß ich, das muss ich ja keine Namen nennen, die werden sich hüten, solche Geschichten nicht von allen Seiten abzuklopfen, weil heute durch die Medien und so weiter es ganz einfach ist, dann irgendwelche Fake News rauszukriegen, weil die ja immer sehr kritische Partner im Gespräch
auch heute immer noch haben. Aber es gehört jetzt dann auch dieses Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Ist es nicht auch so eine...
Bosch hat das schon so schön gemalt, das ganz berühmte Bild.
Und das ist doch, also eben weil es so berühmt ist und bei vielen so im Kopf ist, kommt, ist das nicht vielleicht auch eine Sinnestäuschung vielleicht in dem Moment?
Also eine kollektive Übereinstimmung von Leuten, die das je und je gesehen haben. Diese Theorie...
Ich weiß es nicht, ich frage nochmal.
Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das ist ein kollektives, wie C.G. Jung ja auch so bestimmte Symbole, Drachen und dies und das, die eben da ist. Aber dann könnte man fragen, warum sind die erstmal da? Woher kommt diese gemeinschaftliche Affinität gegenüber bestimmten Dingen? Wo liegen die Wurzeln? Und dann sind wir schon auf einmal da. Aha, da ist vielleicht doch was dahinter. Die Bilder in der Bibel, die sind ja auch im Buddhismus und so weiter, die stimmen ja dann sehr überein mit den Dingen. Und woher kommt dann diese Religionen, die nicht tot zu kriegen sind und die, wenn man so will, meinetwegen gerade unsere eigene ist ja absolut gescheitert zu Beginn. Warum bleibt sowas? Und ich denke, wenn etwas so bleibt, dann hat das auch mit unseren Unbewussten, wir haben ja ganz viel da unten drinnen und unseren Ahnungen, Empfindungen zu tun, dass man etwas lebendig hält, weil man irgendwo weiß, wie diese Natur davon, habe ich schon immer gewusst, dieses, was ich erzählt habe, dass das eine Wahrheit widerspiegelt, die in Bildern, Metaphern oder so wiedergegeben werden muss und gar nicht anders kann. Und warum ich bin ja Weltanschauungsbeauftragter gewesen, was meinst du, wie viel auch in Fürth, wie viele Sekten und Gruppen es gibt und Tausende, Hunderttausende, das ist nicht übertrieben. Und alle sind weg. Es gibt ganz wenige Stränge, die ziehen sich durch. Und das kann keiner, ich kann auch nicht sagen, jetzt mein Buch da, das wird 1 Million Mal verkauft, ich will das so und das bleibt. Das geht nicht. Es muss funktionieren, indem Leute sich damit Frequenz, die Schwingung übereinstimmen und das Gefühl haben, da ist eine Wahrheit dahinter. So sehe ich das, auch wenn die Religionen heutzutage manchmal auch ihr böses Gesicht zeigen, aber das ist nicht die Religion, sondern es sind die Menschen, die damit falsch umgehen, aus Macht.
Ja, bitte.
Es gibt ja so die These, wir wissen es ja, dass genetisch ganz bestimmte Empfindlichkeiten, auch ganz bestimmte Fähigkeiten übertragen werden.
Ja, Epigenese.
Forschung der letzten 30 Jahre wissen wir, dass die Epigenetik sogar von einer Generation zur nächsten was weiterträgt.
Ja.
Gibt es da Hinweise, dass es da Empfindlichkeiten gibt? Man könnte auch sagen, höhere Fähigkeiten, solche Nahtoderfahrungen wahrzunehmen. Gibt es da irgendwie Studien in der Richtung, die Hinweise bei Traumata wissen wir das?
Ja.
Bei Traumata wissen wir, ob das von einer Generation zur nächsten, Sie haben vorhin den einen Vater erwähnt, der dann wieder hochgekommen ist in der Nahtoderfahrung, obwohl er den gar nicht kannte.
Ja.
Das war eine epigenetische Weitergabe
aus
der wissenschaftlichen Sicht.
Ja.
Kann es sein, dass es solche Hinweise gibt, auch bei der Nahtoderfahrung, dass es solche Empfindlichkeiten bei jedem Einzelnen sicher verschieden gibt?
Ja, also die Frage nach der Software sozusagen ist das ja, die da irgendwo steckt, das ist auch die Görlitz, die damit umgehen. Die Frage, was Bewusstsein von der Quantenphysik zum Bewusstsein, heißt ihr neues Buch. Aber es ist im Grunde immer das Problem dann, wenn man ganz genau darauf zustößt, was ist Information, was ist Information natürlich, was ist Geist, was ist Bewusstsein. Und das ist eben noch eine völlig offene Frage, die aber mit quantenphysikalischen, quantenbiologischen Aspekten ganz gut in Einklang ist. Und dieses Nullpunktfeld, dieses Vakuumfeld, was apostrophiert wird, das ist dann am Ende die Frage immer wieder, wie auch im Gehirn, sieht man jetzt den Geist sozusagen in Anführungsstrichen, dieses Gespenst sozusagen im Hintergrund arbeiten im Gehirn, dass da was passiert oder produziert, und das ist eben diese zentrale Frage, das Gehirn diese psychischen, geistigen Gegebenheiten. Und das ist bei der Epigenese auch, wo ist die Software da? Und das ist diese gleiche Frage, die immer wieder überlegt wird. Die kann man natürlich sehr gut auch auf dieses Gebiet anbringen. Ich weiß jetzt nicht, welche Gruppen und welche Leute in den USA oder so jetzt da tiefer gegangen sind. In der Literatur gibt es da noch nicht viel. Aber es ist klar im Blickpunkt, was im Augenblick in diese Sterbeforschung stark im Blickpunkt ist, dass es eben von dieser Quantenmechanik, von der Quantenphysik, dass diese Photonen, die da in den Gehirnzellen eben entstehen, dass die dieses hervorrufen. Und dann ist die Frage, auch was in der Quantenphysik ist, Raum und Zeit, diese Gleichzeitigkeit, diese Verschränkung spielt eine ganz große Rolle, dass also diese Erlebnisse möglich werden in einer Sekundenzeit, wo man meint, das ganze Leben gesehen zu haben, und hinterher die zurückkommen, sagen, das war so, ich kann es aber auch nicht mehr beschreiben, weil das einfach nicht geht in diesem verengten Bewusstsein, was wir jetzt haben. Und für mich ist es immer sehr spannend, dass doch einmal ein entschränktes Bewusstsein an sich da ist. Die Leute sagen auch, jetzt wissen sie eigentlich, aber wissen es doch nicht mehr, aber wussten, warum alles so ist. Also dieser Kosmos, das Universum, alles ist ganz oft dieses, habe ich alles gewusst, weiß ich nicht mehr. Das ist so, wie man so einen Schimmer von einem Traum noch hat, aber auch nicht mehr genau weiß, was habe ich da geträumt, ist weg. Und für mich ist das immer so, diese ganzen naturwissenschaftlichen und faktorischen Sachen ist eben eine durch die Aufklärung geprägt, das ist ja auch sehr kurz erst, dass wir so denken, so 200 Jahre oder so, oder 300 inzwischen bald. Aber das ist eben nur eine Schablone, die wir auf die Wirklichkeit legen. Und alles, was außerhalb dieser Schablone ist, das ist ja unendlich groß, unendlich, unendlich. Das muss man sich mal überlegen. Wir wissen jetzt, und wir wollen versuchen, dann immer alles auch mit solchen Überlegungen reinzustopfen in unser für mich nachvollziehbares, ich ja auch, System, weil wir dann beruhigt sind und sagen, aha, jetzt verstehe ich das und jetzt kann ich besser damit umgehen. Und es ist immer ein bisschen gruselig, mit Dingen konfrontiert zu werden, mit denen ich eigentlich gar nicht so gut umgehen kann, weil das nicht so schön ist. Und das habe ich ja am Anfang bei meinem ersten Wort mit der Grenzbeschreibung gesagt. Das ist, wir sehen auch in der Geografie, die Grenze in Deutschland war völlig unsinnig. Bloß um ein Machtsystem aufrechtzuerhalten, wurde sie aber so ideologisiert, dass das eine absolute Notwendigkeit ist. Und schwupp war sie weg. Dann gab es, wo früher Minen lagen, ist ja ein Kapitel für mich aus der Biografie, gab es Würstchenbuden da bei dieser Spielzeugstadt da in Thüringen, da wo die Grenze war, ich weiß gar nicht mehr, Sonneberg. Und da, ich war vorher beim Gesamtdeutschen Institut, hat dort gearbeitet und Vorträge gehalten, Leute da lang geführt und so weiter, da Lauenstein und so. Und habe das gesehen und habe dann mal so russisches Wort drüber, weil ich das konnte. Da gingen die gleich mit ihren Maschinengewehren, da kamen die an, dachten, na, die werden ja nicht rüberschießen gleich. Und so wichtig war das. Selbstschussanlagen gab es eine Zeit lang. Und dann hat man gesagt, braucht man nicht mehr. Dann hat man eine Würstchenbude hingestellt und konnte dann naschen, wo ja, früher welche erschossen worden sind.
Ja, eine schönere Lösung, die Würstchenbude.
Ja, ja, fand ja, ich also auch. Doch, muss ich sagen, ja.
Bratwurst bringt den Frieden in die Welt.
Aber da merkt man, wie welche Schablonen wir politisch, aber auch eben in naturwissenschaftlichen Dingen denken.
Woher wussten die Leute, dass sie, sag ich mal, tot waren oder nah tot waren, wenn sie jetzt nicht gerade aktuell in einem Unfall waren?
Das ist dieses Körperlose und doch, das ist interessant. Die Leute, die Out of Body haben, die haben immer noch nicht das Gefühl, so ein Rauch zu sein, sondern so ein Körperempfinden. Also das bleibt irgendwie, auch wenn man dann, manche haben auch so, dass man das so sieht irgendwie, dass man noch irgendwie einen Körper hat, aber dann auch nicht mehr hat. Aber man bleibt sozusagen wie so dieses Ich in dieser Verpackung ein Stück im Empfinden und dann eben dieses widersprüchliche, unglaubhafte, dass das, was da liegt und dass ich das bin, das passt nicht, weil ich ja hier bin. Und warum seid ihr alle traurig oder so? Solche Gedanken kommen da. Ist fast wie eine Traumwelt erstmal, wie auch jemand sagt, wo man dann im Traum, kennen wir ja, nehmen wir das, was wir so sehen, als absolute Wirklichkeit und wenn es noch so unsinnig ist und schwitzen deswegen, kriegen Angst und wachen dann schweißgebadet auf, weil wir das ja für absolut wahr halten. Und dieses Empfinden dort kann man in der ersten Phase ein Stück damit vergleichen, dass man etwas erlebt, wie so im Schlaf und das einerseits als ganz normal empfindet, aber dann doch erschreckend oder durcheinanderbringend und dann erst in einer bestimmten Zeit, was das auch immer ist, in einem Verlauf wird einem völlig klar, dass ich bin gestorben und ich lebe jetzt in einer Wirklichkeit, die auf einmal für mich eine derartige Selbstverständlichkeit ist. So im Buddhismus würde man sagen, ja, wenn du schon zum 32. Mal reinkarniert bist, dann langsam musst du es ja verstehen, dass es so ist. Während für uns, die wir nicht in Reinkarnationsform denken, in der Regel dann anders gedeutet wird. Aber da kommen natürlich so Fragen wie Reinkarnation, wenn ich einmal so meine Software irgendwo in diesem Nullpunktfeld da ist, auch meine Person, dass die dann ab und zu witscht in eine andere Maschine. Ich meine, der Nachrichtensprecher ist ja auch in mehreren Fernsehern da und ja, dann kann das also, das sind dann auch noch wieder Deutungen, die dann auch in die Richtung kommen.
Ich hätte mal eine Frage. Sie reden von Phasen. Wie viele Phasen kennt man? Weil ist es ja in den Erzählungen oder was man hört, ist es eigentlich immer nach diesem bekannten Licht. Danach kommt nichts mehr. Also es erzählt keiner mehr darüber hinaus.
Doch, ja? Doch. Ja, es gibt, ja, es gibt, also ich habe hier sogar, das will ich jetzt nicht vorlesen, aber diese berühmten Strukturen, die sind in vier, habe ich mal zusammengestellt, in vier, in kognitive Komponente, affektive Komponente, paranormale Komponente, transzendentale Komponente, kann ich auch Deutsch sagen, wenn Sie wollen. Das ist so am Anfang, ich kann es ja mal einfach, um es schneller zu machen, ist die kognitive, also die man von dem Verstand her, das ist eine andere Zeitwahrnehmung, eine Beschleunigung des Denkens, extrem scharfe Lebensrückerinnerungen an Details, die ich schon längst vergessen habe, bis ins Kleinste manchmal. Dann Begreifen von Zusammenhängen, die allerdings größtenteils dann wieder nicht wiedergegeben werden können und vergessen sind, weil sie nicht dann mehr reinpassen, wenn ich wieder bei Bewusstsein bin. Dann die affektive Komponente, das ist das paradoxe Empfinden von Freude und Frieden, nachdem ich zerfleischt auf der Autobahn rumliege. Dann das Gefühl der Einheit, das ist ganz stark mit dem Kosmos, dass alles zusammenhängt. Also, dass ich so geborgen bin und dass nichts getrennt ist, eigentlich alles, auch wir alle gehören irgendwie zusammen. Und dann die überwältigende Empfindung von Liebe, die mit dem Licht auch in Verbindung bringt, das nicht blendend ist, das wunderschön sein soll, also von der subjektiven Wahrnehmung. Und dann gibt es auch noch, darüber habe ich gar nicht gesprochen, Leute, die bei Suiziden manchmal oder bei anderen Sachen, die dann eine, was man so höllisch eher wahrnimmt, Empfindung von Dunkelheit, Einsamkeit, Versagen und Angst. Das ist aber in sehr seltenen Fällen, aber es gibt es. Was, wie sich dann fortentwickelt?
Ich glaube, die Frage tendiert doch eher dahin, was kommt nach dem Licht? Also wie weit
überhaupt Berichte?
Ja, nachdem ja, man ja. kommt, in, man eine, ja, die Grenze, die letzte Grenze ist, dass man in eine Landschaft oft kommt, die dann eben auch nicht jetzt, dass da die Blümchen so wachsen in irgendeiner anderen Erde, sondern das ist einfach ein Bild, eine Empfindung. Das ist eben alles Frequenz, auch Schwingung. Und in dieser Landschaft gibt es dann oft symbolische Grenzen wie Fluss, Zaun, Mauer oder so, die in den ganzen Märchen sind, die sie auch von C.G. Jung diese Grundmuster, die in der Seele jetzt schon drin sind, die was zu bedeuten haben, Metaphern eben. Und diese sind dann, wenn ich die übertrete und überschreite, dann ist aus. Und dann begegnet man in diesem Bereich eben oft auch Menschen, die man kannte, und auch vielleicht nicht immer kannte, aber Lebewesen, die es wie Menschen sind, die auf einen zukommen, wie Engel oder so, auch diese Engelbilder kommen da auch sehr stark vor. Und die sagen einen dann, oder man spricht dann sozusagen in Gedanken miteinander, aber man wird das Wort so richtig, dass man Aufgaben noch hat, Verantwortung hat und dass man das noch beenden sollte, das Leben, und wieder zurück und nicht bleiben, genau. Oder dann kommt eine für mich sehr bewegende Überlegung, da war eine Tochter, eine Künstlerin, die eben gestorben ist, also beim OP große Sachen da hatte, und die hat dann, ist ihre Großmutter begegnet, dieses Licht, und dann hat sie gefragt, dieses Licht, ist das Gott, das da auf mich zukommt? Und dann hat die Mutter gesagt, die Verstorbene, nein, das ist nicht Gott, das ist der Atem Gottes. Fand ich wunderschön, hat mich sehr bewegt, dieser Satz aus der Geschichte, weil das eben sozusagen nicht, da sitzt er auf dem Thron und sagt, hello, wie geht es, sondern da ist einfach die Begegnung mit etwas Geistigen, auch etwas Personalen, aber es ist eben nicht nur Personal, es ist mehr als Personal, viel mehr, aber hat auch das Personale drin, es ist nicht was Abstraktes, es ist nicht irgendwelche Geschehnisse, die surreal sind oder so, es hat etwas, ein Du, und dann hat man dieses innere Gespräch mit dem Du, dass man, denn Leute, also ein Christ wird sagen, ja, ich habe das Gespräch mit Jesus gehabt, oder ein Buddhist mit Buddha, oder einfach sagen, mit Gott, würde ein Muslim eher sagen, dann, das ist Gott, der mit mir gesprochen hat und mein Leben auch bewertet hat. Das ist dann die subjektive Interpretation, aber es ist sehr personal. Was ich eigentlich schön finde, weil ich immer so die Angst auch, ich bin ja auch nur ein Mensch, hatte, dass man das Personal, ist alles dann verpufft, und dann interessiert es mich auch nicht mehr so, wenn das nur irgendwas Geistiges ist und ich in irgendwelchen Molekülen oder irgendwo dann verstreut bin, gibt es mich zwar irgendwie noch, aber dann doch nicht mehr. Und da ist es sehr stark fokussiert auf dieses Ich auch und auf die moralische Bewertung und auf die Liebe ist eigentlich auch nur was persönlich geht. So abstrakte Liebe gibt es eigentlich.
Du hast ja so mit vielen geredet, war da, sei jetzt einer weiter, ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, ne? Weil das neugierig an dem Thema ist ja, kann uns einer von Nahtoderfahrung berichten, was kommt nach dem Leben?
Ich habe eine Nahtoderfahrung. Ich kann berichten, wie das war.
Dann sagen Sie doch mal.
ist schon 30 Jahre her, aber macht ja nichts. Ich hatte wahrscheinlich eine Erkältung, wollte schlafen, ging nicht, mir war es kalt. Ich habe mir einen Kräutertee gekocht zum Erwärmen. Dann merke ich, mir wird es warm, ich gehe wieder ins Bett. Dann merke ich ganz plötzlich, ich kann die Füße nicht mehr bewegen, die Arme nicht mehr. Mein Mann lag neben mir, ich konnte nicht Hilfe rufen. Ich konnte gar nichts mehr. Ich wollte mich beruhigen, Schäfchen zählen. Ich merke, ich kann nicht mehr denken. Es war alles weg. Ich habe fürchterlich Angst gekriegt. Und dann kam aber eine Stimme im Bauch, die kam irgendwie von selber. Ich konnte die nicht absichtlich ins Leben rufen. Es kam eine Stimme im Bauch, die hat gesagt, Jesus, hilf. Und dann kam ich in eine Situation, war alles strahlend. Ein Glanz, eine Herrlichkeit. Also wunderbar, glänzend wie Diamanten und noch viel schöner, unendlich stark und groß. Und dann kam ich in eine Situation, es war unter Menschen, es war eine Liebe da, eine unendlich große Liebe. Und die war so stark, die war da und die hat man nicht zerstören können. Es hat kein Ja und Nein mehr gegeben, sondern es hat mir diese große Liebe gegeben, festgeschrieben. Und dann, ich war mehr oder minder alleinerziehend, ich war verheiratet, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte Kinder. Wir haben geübt ein Jahr lang, dann war ich endlich schwanger und dann hat mein Mann gesagt, er will das Kind nicht, ich soll abtreiben. Ich konnte das nicht, ich habe meine Tochter geboren und ich war aber in dem Moment, habe ich dann auch gesagt, mein Mann hat sich gar nicht um das Kind gekümmert. Ich habe gesagt, ich bin für meine Tochter da, ich bin verantwortlich dafür, ich will sie großziehen. Und
das hat sie wieder zurückgeholt dann. In dem,
ich habe das als meine Aufgabe gemacht. Ja. Und ich sehe aber heute, dass es keine Himmel und Hölle gibt, so wie wir es immer gesagt kriegen, sondern es gibt dieses Glanz, diese Schönheit, dieses Strahlen. Und es gibt aber, die Hölle ist jetzt nicht, dass man gepeinigt und geschlagen werden, das will Christus oder Gott nicht. Die Hölle, also für mich war Rückschau aufs Leben. Und dann habe ich gesehen, was ich falsch gemacht habe und ich kann es nicht mehr berichtigen.
Ja.
Das war mein Problem.
Die Hölle sind wir selbst.
Und
aber sagen Sie es doch, wie ging es dann verstanden, wie Sie wieder zurückkamen? Zurück ins Leben?
Ich bin einfach eingeschlafen und dann wieder normal aufgewacht.
Und als ob nichts gewesen wäre, jetzt auch keine Erkrankung oder was ich dann...
Also es gibt nicht diese katastrophale Hölle, sondern es gibt mein Bewusstsein, ob ich richtig oder gut entscheide. Und wenn ich gut entscheide, dann komme ich in die Nähe von Jesus. Und da bin ich glücklich mit diesem Glanz, mit dieser Liebe, mit dieser Weisheit, mit allem. Und wenn ich falsch entscheide, dann komme ich weit weg. Und das ist meine Pein. Das ist mein...
Ja, das, was Sie sagen, das habe ich jetzt... sehr oft, also Sie haben jetzt ganz typisch auch so, was ich sehr häufig gehört habe. Und das Spannende finde ich ja, Sie haben ja nicht irgendwas ganz Entsetzliches oder Schwieriges erlebt, sondern Sie haben diese Sache erlebt. Aber Ihnen war das persönlich klar, das ist nicht nur ein Traum. Man träumt ja immer so nachts, sondern das, ich merke, jetzt ist fast eine Träne gekommen bei Ihnen, wie sich das jetzt heute noch bewegt, dass das eine Form von Wirklichkeit war, die sie sehr beeindruckt hat, die sie unterscheidet.
Ich war aufgetreten und habe mich auf dem Bett liegen sehen.
Ja, also Sie haben etwas ganz Intensives ohne unmittelbaren, direkten Anlass erlebt. Und das zeugt ja davon, wie wir sagen, was wirklich ist und nicht, wie dieser Schüler, den ich erzählt habe. Und was Sie sagen, das kommt meiner Überzeugung auch relativ nahe. Was ich in der katholischen Kirche so schön finde, was in der evangelischen nicht gibt, ist das Fegefeuer. Für manche blöde Geschichte. Aber das Fegefeuer ist so eine Reinmachung, dass man gewaschen wird, die Seele sozusagen, in der Spülmaschine und aufgehängt und trocknet und dann geht's ihr besser. Und diesen Vorgang ist genau die Reflexion. Denken Sie mal, muss ja gleich den Schlimmsten gleich wieder nehmen. Hitler stirbt und hat seine NATO-Erfahrung und weiß, dass der Solidarbeitrag, den heute noch manche zahlen, eher verursacht hat. Das heißt also, er hat eine Katastrophe über die ganze Welt, die nicht aufhört eigentlich, bis heute gebracht. Und schlimmer, wenn man zum Beispiel so, man will was machen und dann verpasst man irgendwie den Zug und dann ärgert man sich, dass man das verpasst hat und nicht richtig gemacht hat, dass man nicht eher gegangen ist und ärgert sich. Ich kenne solche Momente von Winzigkeit und stellen Sie sich mal vor, ich habe was falsch gemacht, was ich nicht mehr revidieren kann, was Millionen Opfer und Leid auf diese Welt gebracht hat. Schlimmere Hölle gibt es gar nicht mehr. Man weiß dann auf einmal, was richtig und falsch ist in dem Moment. Das ist wirklich die Hölle dann. Und ob man dann noch irgendwelche Gott schlägt, dann bestimmt nicht. Aber man schlägt sich selber. Und andere schlagen einen vielleicht auch noch. Das ist ganz furchtbar. Und das ist für mich genau dieses... Wie auch Jesus sagt, wenn du ein schlechtes Wort, zu dem habe ich aber früher nie verstanden, diesen Satz, ich weiß jetzt nicht wörtlich zitiert, aber so eine, wenn du einen dummen Kerl nennst, dann bist du schon beinahe in der Hölle. Das sind genau diese Konsequenzen, welche Folgen das hat, wenn man zu einem unverschämt ist und der schimpft dann zu Hause mit seiner Frau und die lassen sich in einem Jahr scheiden, weil die sich immer mehr krachen. Das sind so Kettenreaktionen, die wir gar nicht bewusst machen. Und da merkt man, dass alles viel mehr zusammenhängt. Dass so kleine, dieser Chaos-Effekt, der Schmetterling wird irgendwann zum Sturm, der ja auch wissenschaftlich verifikabel ist, dass solche Kettenreaktionen entstehen. Wenn das nicht so wäre, wäre das nicht. Und dann kann man genauso Gutes auch machen, was ja auch Kettenreaktionen nach sich zieht.
Gibt es eine gewisse Länge von den Menschen mit NATO-Erfahrung?
Ab 1,80.
Dann können die das beschreiben, wie lang dieser Zustand gedauert hat. Ist das in Ihrem Bewusstsein dabei oder ist das
nein,
gar
das
nicht
ist,
oder können das, Sie das gar nicht weiter erklären?
Das ist eine spannende Frage, weil in unserem irdischen Bewusstsein, wo alles Raum und Zeit schon geordnet hat, auch wenn wir die Uhr selber erfunden haben, die es nicht von Natur aus gab, dass dieses eine andere Empfindlichkeit hat als in dem anderen Zustand. Und dieser andere Zustand, das ist auch das Spannende in der Quantenphysik, in der Forschung, da bringt man diese Zeitfrage auch mit rein, weil es ja nachgewiesen ist, dass bei einer Verschränkung ein Teilchen, auch wenn es 1000 Kilometer woanders ist, wenn man das so beobachtet hat und in eine bestimmte Position gebracht hat, dass das andere Teilchen auch diese gleiche Position hat. Also da hat Einstein spukig gesagt, weil das nicht geht eigentlich, weil die Zeit und der Raum verfällt. Also den gibt es dann eigentlich nicht mehr. Und das sind so naturwissenschaftliche Hinweise, dass es möglicherweise, wenn Bewusstsein und Quanten und so zusammenhängen, also diese Schwingung, dass die dann eben diesen Raum-Zeit-Ausschnitt verlassen und dann praktisch etwas erleben und verstehen und empfinden, was in einem bestimmten Zeitlauf ist, der eine Sekunde dauert, aber für die Hunderte von Stunden eigentlich bedeuten könnte.
Ja, ja, ich frage das ja nicht aus medizinischen Aspekten heraus, deshalb auch die Frage nach der Zeit, dass der Betreffende die gar nicht so fassen kann, dass das vielleicht woanders ist, ist klar, aber wenn der einen Tod hat, wenn das 5 Minuten dauert, fixe Zahl, dann ist es ja nicht mehr realistisch, dass der ins Leben zurückkommt, rein medizinisch gesehen.
Also ich habe das mal so dargestellt, wenn jeder Tag oder jedes Jahr unseres Lebens eine Münze ist, die liegen dann so nebeneinander, kann man ja auf so einen Tisch legen. Und in dem Moment dieser Nahtoderfahrung, auch dieser Lebensreflexion, stehen die alle übereinander. Sind sie alle noch da, aber raumzeitlich übereinander und nicht mehr so. Und da wir in diesen 3-4 Dimensionen, in denen wir denken, leben, fühlen, hängen bleiben und sind, können wir das nicht nachvollziehen. Man muss einfach sagen, das geht nicht. Punkt. Man kann nicht noch so spekulieren, wir schaffen das nicht, weil wir nicht Farbenblinder, den kannst du letztlich nicht sagen, was rot ist, wenn er nur grau da sieht. Der weiß nicht, was das ist. Kann man noch so viel drüber reden und beschreiben, der wird es also zwar glauben, dass es das gibt, aber nicht wissen, was es ist.
Also gibt es ja keine Angaben oder Erfahrungsberichte von den Menschen mit Nahtoderfahrung. Ist denen auch völlig wurscht wahrscheinlich.
Ja, und es ist auch wir haben ja semantische Probleme. Wie willst du was in Sprache fassen, was eigentlich keine Wörter hat, aber nur Empfindungen hat? Man kann manches einfach nicht sprachlich wiedergeben und es gibt es trotzdem. Auch bei Liebe ist so ein Wort, da ist tausendfach drin, vom Schlager bis zur tiefsten Innigkeit. Das ist aber nichts eigentlich zu beschreiben. Es gibt viele Sachen, die sind, meinetwegen, man kann auch nicht mit Worten, wie was riecht oder schmeckt, richtig beschreiben. Man umschreibt es dann höchstens. Und die Menschen, die diese Dinge erleben, haben keine Wörter für Dinge und haben auch oft keine Gedanken mehr dafür. Aber sie haben das Gefühl, ich habe es gewusst und ich weiß, dass es das gibt. Oder so, und auch so, wie Sie das so angedeutet haben, dieses selbstverständliche Gefühl, aber man kann es mit schönen Steinen und schönem Licht, und das ist alles letztlich Bilder von einer viel tieferen Wirklichkeit, die wir nicht fassen können in diesem irdischen Zustand, in dem wir sind. Aber wir werden es alle ersterben, insofern dauert nicht mehr lange bei manchen. Also das ist halt so.
Das sind ja positive, fast positive Schlussworte, Volker. Aber er hat natürlich recht. Irgendwann werden wir es erfahren, was kommt oder was nicht kommt. Wir wissen es nicht. Und es ist vielleicht auch gut, dass wir es nicht wissen, was uns erwartet. Das heißt, solange wir noch leben, sollte man auch gut zu den anderen sein. Das ist garantiert kein verkehrter Weg. Sie haben vielleicht jetzt durchaus noch die eine oder andere Frage. Die wollen wir Ihnen auch die Möglichkeit geben. Bitte schön.
Herr Zürcher, Sie haben vom Dr. Moody berichtet, der ziemlich vor langer Zeit schon diese Phänomene als erster mit notiert hat.
Und 70er.
Da war er übereinstimmend bei vielen, dass dieses Henne nicht gewesen ist und dass, wie Sie schon zitiert haben, die wollten nicht mehr zurück. Aber was mir da aufgefallen ist, er hat auch über Selbstmörder berichtet und denen ist es grässlich gegangen und die waren froh, dass sie wieder zurück gewesen sind und ihr Leben ändern konnten. Können Sie da auch was drüber berichten?
Ja, einmal was Suizidanten angeht, steckt immer wieder auch in den wenigen Gesprächen, die ich in solchen Situationen selber hatte, das Bewusstsein, dass das Leben eine Vorgabe, ein Geschenk, eine Aufgabe ist, die man selber nicht beenden soll, weil man dann sein Schicksal sozusagen verfälscht oder beendet, was noch nicht beendet ist eigentlich. Und das ist eines der wohl härtesten Sachen, die der Mensch falsch machen kann. Vielleicht auch Mord oder so, da habe ich noch nie mit jemandem gesprochen, der gemordet hat. Aber das ist ja auch ein Mord an sich selber. Und das gilt wahrscheinlich gleichwertig wie die Tötung auch anderer. Tötung ist eben, es zerbricht einen Weg, den man gehen soll. Und dann sind die typischen, einer hat so von wie schwarze Raben, die um einen, und solche Bilder kommen dann vor, die eben dieses auch in Dante oder so, auch in Bildern immer wieder aufgetreten, die so ein kollektives Gedächtnis auch haben, die eben für uns etwas Belastendes, Schreckliches zeigen, was eben dann auch mit der Hölleninterpretation übereinkommt. Und für mich wichtig, auch als Theologe, ist, dass wir uns die Hölle selber bereiten, indem wir Dinge falsch machen und nicht Gott uns dafür bestraft. Das ist genauso wie auch das Handeln von Jesus gegenüber anderen, die was tun, macht ihn traurig, aber er peitscht nicht drauf los und tut mit den anderen den ersten Stein, wer wirft, denn jeder hat was gemacht. Und so ganz viele Bilder, die dieses nochmal unterstreichen. Wir sind verantwortlich. Auch wir haben eine bestimmte Freiheit auch sicher in unserem Leben und sind nur nicht mechanische Roboter. Und da, wenn wir da Fehler machen, das ist belastend. Und die Bilder sind Bilder. Also ich will immer noch mal wieder darauf hinweisen, dass wir die Sachen an sich, das Ding an sich, wie von Kant, wo ich am Anfang gesagt habe, das haben wir nicht. Wir haben Bedeutung. Und Bedeutung ist eben nur in Form von Ausdrücken, von Bildern, von Gemälden, genau wie ein Gemälde eine Bedeutung hat, die auch nicht eins zu eins mit einer, denken wir an Picasso oder so, wie der will damit was ausdrücken. Oder auch viele Gedichte und Geschichten, da haben wir ja diese Vielschichtigkeit von Wahrheit und Wirklichkeit, die aber nicht eins zu eins mechanisch gesehen werden muss. Deswegen sind diese, wie in Träumen ja auch, dieses Schlimme, was man sieht, fokussiert nochmal die Bedeutung dessen, was da gemacht worden ist, genauso wie dieses Schöne, was man sieht, das Positive, die Liebe fokussiert und bildhaft sichtbar macht.
Hier war noch eine Frage von der Dame.
Ja, das geht auch einher mit dem Satz, halte mir Herz deiner Gedanken rein, weil alles, was du negativ in die Welt bringst, kommt wieder auf dich zurück.
Ja.
Aber wie können wir denn das mehr in die Welt bringen, dass wir nicht erst im Tod erfahren werden? Wir haben jetzt da unser Karma derartig belastet, dass wir das dann wieder erfahren, sondern es wäre dann ein Anliegen jedes Menschen, das in die Welt zu bringen, damit wir Frieden auf der Welt bekommen. Weil wenn wir das alles wüssten, wenn wir die Naturgesetze beherrschen würden, wenn wir die Zusammenhänge beherrschen würden, kennen würden, dann gibt es das nicht, was es heute in der Welt gibt. Und ich frage mich immer, was kann jeder Einzelne, natürlich indem er selber Frieden sich in seiner Umwelt schafft, oder Sie als jemand, der jetzt eine große Wirkkraft hat, haben Sie da noch eine Idee oder wie machen Sie es?
Ja.
Ich kann nicht jede Woche einen Vortrag halten über Nahtoderfahrungen.
Nee, schrecklich.
Was haben Sie damit?
Ja, für mich ist auch, was ich jetzt weil ich jetzt demnächst noch einen Vortrag mache, das heißt Leben, Bewusstsein, Intelligenz, wo ich mich sehr reinarbeite in die jetzige Forschung. Und die hat eben auch mit der Quantenphysik sehr viel zu tun, indem in der Quantenphysik ja durch diese Teilchen, von denen ich schon sprach, alles in einer ganz intensiven Weise im Mikrokosmos zusammenhängt und miteinander in einem Dialog eigentlich steht. Und wenn ich jetzt als Mensch in diese wabbernde Masse, in diese Verwebung von Wirklichkeit hineingeboren bin und lebe oder existiere überhaupt seit dem Big Bang und was weiß ich, was davor war, ist ja ein falsches Wort, war davor ja nichts, was da keine Zeit gab. Das heißt also, ich bin in dem Ganzen drinne und habe also auch mit meinen Gedanken und mit meiner Person Wirkkraft, weil auch das ist verifiziert, wenn ein Wissenschaftler ein Photon oder ein Teilchen sozusagen beobachtet und in dem Moment, in dem er es beobachtet, wirkt der Gedanke des Wissenschaftlers auf das Teilchen. Es wird dann an der Stelle oder an der Stelle als Frequenz oder als Teilchen erscheinen. Das ist verifiziert, auch wenn es jetzt verrückt klingt, das ist Naturwissenschaft und nicht jetzt Esoterik. Und wenn das so ist, dass Gedanken von mir etwas bewirken, was man ja auch im Placebo-Effekt ganz einfach nachspüren kann, dass meine Empfindungen physiologische Gegebenheiten meines Körpers verändern. Auch wenn ich in Stress bin oder so ein sehr geistiger Gedanke, auf einmal pocht das Herz, das ist ja Körper wieder. Und. Dass dann gute Gedanken von mir, und jetzt komme ich auf meinen Zentralpunkt, ein Gebet, und das tun ja eigenartigerweise instinktiv alle Leute fast empfinden, auch in höchster Not fangen sie an zu beten, dass das eben nicht nur irgendwelche subjektiven, in mir geschlossenen Gedanken sind, sondern dass da auch etwas von ausgehen kann. Und da gibt es auch sogar Experimente, über die ich jetzt nicht reden will, die das eigentlich betonen, dass es so sei, also dass da Effekte passieren, richtige Effekte. Und wir wollen jetzt nicht parapsychologisch oder so werden, aber auch diese Sachen können damit zu tun haben, weil es da immer wieder Effekte gibt, die nicht nur erfunden sind, die man aber nicht greifen kann. Und da denke ich, ist jeder positive Gedanke und jedes gute Gebet für einen anderen eine Wirkkraft. Und mehr können wir nicht machen. Wir können nur noch um uns, wenn wir politisch werden, aufmerksam machen, dass vielleicht die einen besser sind als die anderen oder wie auch immer. Oder dass man demonstrieren geht mal oder so, aber mehr kann man nicht. Aber man kann immer, und wenn es nachts vorm Einschlafen ist, gute Gedanken an andere senden. Und man kann damit auch selber sich etwas schenken, indem man etwas so tut, was kommt auf einen zurück. Das ist meine Antwort darauf.
Ja, die Dame hinten.
Ich möchte da mal in die Runde sagen, ich mache seit 3 Jahren ein Persönlichkeitstraining. Und für mich ist das Magnet der Dankbarkeit. Für jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch, schreibe rein, wofür ich dankbar bin. Für die Luft, für den Atem, für die Natur, die gibt mir unheimlich viel. Ist ganz einfach, dauert 5 bis 10 Minuten, ob es mal gedanklich macht oder schreibt. Ich sage immer, wer schreibt, der bleibt. Kann ich jedem empfehlen. Also ich habe mich in den letzten 3 Jahren in eine positive Richtung verändert von meiner Einstellung. Zieh positive Menschen an, also ist kein Traum. Ich habe es jetzt wirklich erlebt und kriege auch das Feedback von Leuten, die dann sagen, es ist so authentisch. Also probieren Sie es aus, tut nicht weh, ist wirklich klasse. Ich will ja auch keinen bekehren, aber ich mache es.
Jawohl, das können Sie mitnehmen. Ne? Das sollte man auch oft haben, seine positiven Gedanken. Haben wir zum Thema, bitte.
Wie ist es jetzt, wenn ein Mensch sterbenskrank ist, nicht mehr geheilt werden kann, es keine medizinische Hilfe mehr gibt? Wenn dieser Mensch sich in vielen Monaten des Ringens dazu entschieden hat, selbst aus dem Leben zu gehen, wie würde das ankommen? Darf er das? Hat er das Recht dazu, in dem Moment sein Leben zu beenden und sich Hilfe zu holen, um diesen Schritt zu vollziehen? Oder muss er über medizinische Quälereien, ich sage es jetzt bewusst, also über Beatmung und künstliche Ernährung und so weiter,
ja,
weiter gequält werden bis zu einem endgültigen Tod?
Das ist eine gute Frage. Sie haben indirekt schon fast selber ein Stück beantwortet, weil was heute möglich ist, ist Stand der Technik. Das heißt, also wissenschaftlich, medizinische Technik und Möglichkeiten, chemisch und mechanisch. Und was heute möglich ist, war vor 30 Jahren nicht möglich. Und deswegen muss man erst mal sagen, es kann sogar die Zeit kommen. Ich bin kein Mediziner, aber ich kann mir es theoretisch vorstellen, wo man bestimmte Strukturen herstellt, dass einer praktisch auf kleiner Flamme ewig gekocht wird. Das heißt also, man hält sozusagen dieses Lebenshauch gefangen in einem Körper, wo ich sagte ja, wenn der raus ist, dann ist er raus, dann kann man nichts mehr machen, weil man nicht mal weiß, was Leben wirklich ist. Und dieses Sterben an der Stelle hat sicher einen ganz anderen Wert. Und wenn man dann loslässt, ich habe auch meine Verfügung gemacht, dass ich, wenn kein Ziel mehr da ist im Leben, dass man dann auch sagen kann, ich muss nicht mit allen Know-how der Gegenwart in einer Lage sein, die des Lebens nicht mehr wert ist. Das hat eine ganz andere Qualität für mich. Ich bin nicht der liebe Gott, aber ich sage jetzt mal, natürlich, wenn man die Möglichkeiten hat und im Rahmen rechtlicher Gegebenheiten, wenn man wieder nicht andere dann reinzieht oder was weiß ich, dass man, bin ich sehr befürworte das.
Da sind wir schon eigentlich im ganz anderen Thema drin, was Sie ansprechen. Aktive Sterbehilfe. Das würde Sie den Rahmen hier sprengen, aber durchaus ein interessantes Thema. Und dann verweisen wir immer erst mal auf die Patientenverfügung hin, die jeder haben sollte, damit man nicht unnötig, wie Sie das sagen. Da kommt ein Mediziner, ja.
Ich hätte trotzdem noch mal eine Frage zur Nahtoderfahrung. Haben Sie den Eindruck aus den Gesprächen mit diesen Menschen, dass das so ein Kriseneinschnitt war für diese Menschen, sodass sie nach der Nahtoderfahrung andere Prioritäten plötzlich gesetzt haben?
Absolut. Also so wie ich bei keinem anderen Gegebenheiten, also ich kenne ja Leute, die dann meinetwegen schwerer Infarkt, Autounfall, Klinik, wieder raus. Und die atmen auch auf und versuchen nochmal das Leben neu zu werten, auch Kleinigkeiten. Aber die Leute, die dieses haben, würde ich sagen, also 90% oder 80%, ich habe das jetzt nicht gestaffelt, aber alle fast haben andere Prioritäten, was auch manchmal zu Scheidungen und so weiter führt, kenne ich Fälle, weil das nicht mehr mit dem Partner in Einklang zu bringen ist. Weil andere Wertigkeiten des Lebens da sind. Die sind in der Regel sehr, sehr positiv, also sehr altruistisch, nicht mehr so geldfixiert oder sachfixiert, sondern die Werte sind im Grunde richtig kitschig, wie man so in irgendwelchen religiösen und sonstigen netten Sprüchen so sagt. Ich kenne jemanden, der hat einen anderen Beruf, hat dann Religionspädagogik gemacht, um ein bisschen mit Kindern und sowas zu machen und nach dieser Nahtoderfahrung. Oder Sabine Mähne, die hat da Bücher drüber geschrieben, mehrere, das ganze Leben durcheinander gekommen ist damit. Und so. Also
kann man gut festhalten, dass sich dann was verändert, ja, aber absolut, grundlegend verändert.
Ja. Ich habe noch eine Frage mit der Organentnahme. Das ist ja dann, wenn Hirntod ist oder Nahtod, wie ist es zu trennen? Oder
gibt's da? Das ist die Frage, ab wann ist der Mensch tot? Das haben wir auch mal diskutiert, aber da kann ich Sie gleich verweisen. Sie machen eine geniale Überleitung. Nämlich, ich wollte Sie jetzt zum Ende hinweisen auf unseren nächsten Termin und da kommt das nämlich zum Thema. Am 19. Januar gibt es hier den nächsten Live-Talk mit Wolfgang Putz. Der ist ein Anwalt für Medizinrecht und da geht es Kampf um Patientenrechte am Lebensende. Und da sind wir auch genau an diesem Punkt, den Sie jetzt ansprechen. Das werden wir dann im Januar noch einmal diskutieren. Ich sag, lieber Volker, wir haben uns jetzt geduzt im Talk, gerne. Dann machen wir es einfach weiter. Bin ich mal mit einem.
Außerdem kennst du den Namen ja zu gut.
Den Namen kenne ich zu gut.
Brauchst du nicht auswendig lernen.
Der ist aber auch nicht immer positiv besetzt. nein, nicht, dass ich auf falsche Gedanken komme. Das ist alles in Ordnung. Wir spielen unser Programm aktuell und da irgendwann, wenn man es über 1038 Mal gespielt hat, dann nervt einen der Kollege, aber umgekehrt ist es genauso.
Das ist möglich.
Das liegt nur am Programm. Ich sag schon mal Dankeschön. Und lieber Volker, ich habe mir erlaubt, wenn ich schon rede für unser Programm, du bekommst von mir die aktuellen Waldran und Mariechen Glühweintassen.
Sehr schön, ja.
Haben wir zwei. Und zwar sind die diesmal gestaltet von Bernhard Prinz, ein Karikaturist aus München, der Waldran und Mariechen hier auf die Tassen gemalt hat oder hat malen lassen. Er hat nur die Entwürfe gemacht. Ich gebe es dir wieder in die Tüte.
Trinke ich mit meiner Frau.
Ja.
Die kann sich aussuchen, ob sie Waldrat oder Mariechen sein will.
Ja, und
in einer fälschlichen Tüte, das ist die Freiheit. Und ganz kurz noch. Und meine Damen, ich kann Sie jetzt schon hinweisen auf den, ich habe es mal aufgeschrieben, 13. April, da haben wir Chris Krömer hier. Vielleicht erinnern Sie sich, YouTube-Star Oma Lissi. Ja, der Vater ist ein Steinbürgermeister, die Oma Lissi, leider schon verstorben, eine schöne Urfränkin, die mir schöne Sprüche losgelassen hat. Er hat auch ein Buch drüber geschrieben, den werden wir im April hier haben, da freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie dann wieder kommen. Ich sage Dankeschön. Jetzt
ach, was du noch sagen kann, falls sich einer dafür interessiert, ich habe die wegen Corona stapeln die sich bei mir, die Bücher, ich habe also 6 Bücher mit, kostet 18 Euro, da drin ist auch dieses Thema mit Nahtod, geschrieben, was uns bewegt, heißt das Buch. Aber Sie können es auch, Sie haben auch einen Flyer mit bei Amazon oder im Buchladen oder so bestellen. Das ist nur so ein kleiner Hinweis. Ich habe das hier in dem Koffer.
Hatte dabei. Ich muss jetzt den Witz auch wieder machen, wenn ein Pfarrer Ihnen 6 Bücher anbietet, dann.
So, das ist aber schön.
Das schön ist, ja, natürlich. Keine Frage.
Aber in meinem Alter bin ich nicht mehr so kompetent dafür.
Da sind die evangelischen Pfarrer entspannter. Als wenn meine Katholischen hätten. Absolut. So, jetzt dürft ihr kommen, genau. Lieber Volker, wenn du dich noch dazu stellst, wir machen noch ein schönes Bild zusammen für unsere Presse. Und die haben noch was für dich. Schau. Das wird jetzt auch eng hier.
Wir möchten uns bei Ihnen bedanken im Namen des Hospizvereins, im Namen des ganz gesamten Vorstands.
Das ist ja wie Weihnachten schon.
Und alle unsere Ehrenamtlichen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Das war mir eine Freude.
Hier auch an Sie. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und zu uns.
Ich bedanke mich herzlich.
Toll. Danke dir. Danke. Ihnen wünschen wir eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießen Sie den Tag, gehen Sie positiv hinaus und haben Sie positive Gedanken. Dann, wir werden nicht die ganze Welt retten, aber wenn wir Fürth retten, reicht es uns ja schon mal. Danke Ihnen.